Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Eine Journalistin der New York Times war frisch getrennt und ziemlich frustriert. Dann stolperte sie über eine Liste mit 36 Fragen. Mit dieser Frageliste, so hieß es, sollte das mit dem Verlieben fast immer klappen und das innerhalb von nur 45 Minuten. Sie beschloss, genau das zu testen mit ihrem Kollegen. Und natürlich, sie ist ja Journalistin, schrieb sie darüber später eine Kolumne. Ob sie sich verliebte, erfahrt ihr am Ende, aber viel, viel spannender, was ist aus wissenschaftlicher Sicht dran an einer solchen Frageliste? Und was ist die Psychologie hinter Deep Talk? Wie gelingt er? Ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und bei mir sitzt der Psychologie-Experte Jochen Metzger. Und Jochen, wir starten diesen Podcast ganz experimentell.
Hi Anne, ich kriege jetzt Angst. Wollen wir jetzt den Fragenkatalog durchspielen oder was?
Nee, Jochen, du brauchst keine Angst haben. Wir gehen nicht den ganzen Fragenkatalog durch. Wir sind ja ein Wissenschaftspodcast und kein Dating-Podcast. Aber die Frageliste, die habe ich natürlich trotzdem ausgedruckt. Also Jochen, nenn mir eine Zahl von 1 bis 36.
29.
Okay. Erzähl deinem Gegenüber von einem peinlichen Moment in deinem Leben.
Ich?
Ja, du.
Ich soll dir von einem peinlichen Moment in meinem Leben erzählen? Ja, das gab's. Ich war mal in einem Zoom-Call, also während der Pandemie, in der Anfangszeit, dass wir alle noch nicht so geübt in diesen Gruppencalls waren. Und dann da war halt mein Mikro noch offen und ich habe gesagt, oh, was ist das hier für eine Shitshow? Und dann haben das alle gehört. Und ich dachte, ich sterbe hinterher. Ja.
Oh nein. Das klingt wirklich grauenvoll.
Okay, jetzt musst du aber nachziehen.
In einem peinlichen Moment, ja gut, Zoom-Calls würde mir auch einfallen. Ja, es ist eine schwierige Frage. Mir fällt vielleicht auch eine Arbeitssituation an. Und zwar habe ich mich nachts nach einer Firmenfeier mal in so ein Drehkreuz eingesperrt. Also wo man rausgeht und musste vom Sicherheitsdienst befreit werden. Und alle Kollegen sind schon vorgelaufen und ich war alleine in diesem gläsernen Drehkreuz und habe zugeguckt, wie die anderen weggehen. Und es war ungefähr 3 Uhr nachts. Und
okay.
Ich fand es doch tatsächlich ein bisschen peinlich.
Ah ja, das klingt ganz lustig so, muss ich sagen. ja, aber was ich auf jeden Fall, okay, was ich jetzt mal festhalten muss, das sind Geschichten, die wir einander ansonsten nicht erzählen, korrekt?
Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, um auf die Liste zurückzukommen,
genau.
Die kursiert ja seit rund 10 Jahren im Netz, ne?
Ziemlich genau seit 10 Jahren. Die ist im Januar 2015 erschienen in der New York Times und war einer der erfolgreichsten Artikel des ganzen Jahres und läuft seither wie so eine Welle über die Ozeane und hört nicht auf und hört nicht auf. Ja.
Wo hat denn die Kollegin diese 36 Fragen ausgekramt?
Die kommen aus einer Studie, tatsächlich einer Uni-Studie aus den 1990er Jahren von einem US-Psychologen, der heißt Arthur Aaron, hat das mit seinem ganzen Team veröffentlicht, von der Stony Brook University.
Das war vermutlich eine Studie über das Verlieben, oder?
Nee, es war überhaupt keine Studie über das Verlieben. Nee, das Wort Liebe taucht in der ganzen Studie nicht einmal auf. Also in den Fragen ist es zweimal drin, aber in der Studie geht es nicht um Liebe, wirklich nicht.
Das ist überraschend. Ja, Jochen, dann erzähl mal, wie diese Studie ablief.
Ja, also es ging so. Arthur Aaron hat ungefähr 300 Erstsemester aus einem Psychologiekurs paarweise zusammengebracht. Also die kannten einander noch gar nicht oder kaum. Und dann hat er ihnen gesagt, so, hier ist eine Liste mit Fragen.
Ja, ich orakel jetzt mal, es waren 36.
Es waren genau 36 Fragen. Wow. Und ja, stellt euch die mal gegenseitig, ja, und bitte antwortet möglichst offen, möglichst ehrlich.
Das ist ein Experiment, das hätte ich im Studium, im Erstsemester auch echt gerne gemacht.
Ich auch, ehrlich gesagt. Solche Scherze gab es bei uns aber noch nicht. Naja, jedenfalls, wie du schon gesagt hast, die haben sich eine Dreiviertelstunde unterhalten und das hat gereicht, um ein starkes Gefühl für Nähe und Intimität miteinander zu entwickeln. So steht es in der Studie. Ja. Es hat sich angefühlt, als wäre der andere ein richtig guter Freund oder eine richtig gute Freundin nach einer Dreiviertelstunde. Cool, oder?
Ja, nach einer Dreiviertelstunde, das ist Hammer. So schnell findet man wahrscheinlich sonst selten Freunde. Wie wurden denn die Paare gebildet? Haben da Männer und Frauen zusammengeredet? Also wie wurde das gemischt?
Ja, Arthur Aaron schreibt in seinem Paper, dass er und sein Team ein paar Vorversuche zu der Studie gemacht haben und dass sie da am Anfang nur gemischte Paare hatten. Also immer ein Mann und eine Frau. Und so ganz, ganz am Rande, so wirklich in Klammer, erwähnt er, dass eines der Paare hinterher geheiratet hat.
Ja, okay, da freut sich die Romantikerin in mir. Also ein bisschen Verliebtheit schwang also doch in dieser Studie mit.
Ja, gebe ich zu, ein bisschen Verliebtheit ist mit drin. Aber wie gesagt, also in diesem Vorversuch waren es gemischte Paare. In der eigentlichen Studie hat man die Paare dann aber bunt durcheinander gewürfelt. Frauen und Frauen, Frauen und Männer, vermutlich auch Männer und Männer, da war alles dabei.
Und steigern sich die Fragen? Also stehen die harmlosesten Fragen am Anfang und es wird immer fieser?
Finde ich nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist ja sehr individuell und persönlich, wie harmlos eine Frage ist. Ne?
Ja, das stimmt. Kannst du noch ein paar Beispiele für die Fragen nennen?
Ich kann die erste Frage vielleicht mal vorlesen. Wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, wen hättest du gerne als Tischgast beim Essen?
Wollen wir das einmal durchspielen?
Würde ich lieber nicht machen, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist das hier ja, wir tun ja so, als wäre es ein Zweiergespräch, aber wir wissen beide, dass ganz viele Leute zuhören. So, das finde ich nicht angemessen, wenn wir damit übertreiben. Es ist ja wirklich hier wie ein volles Fußballstadion, wo zwei Leute im Mittelkreis sitzen mit dem Mikro in der Hand.
Ne? Ja, super Jochen, danke fürs Erinnern. Ich vergesse das immer erfolgreich beim Aufnehmen.
Ja, ist auch gut so. Ich auch. Und der zweite Grund ist, dass man mit diesen Fragen halt vorsichtig und sehr behutsam umgehen muss, meiner Meinung nach.
Wie meinst du das?
Ja, man kann ja auf die Idee kommen, aha, okay, beim nächsten Date spiele ich einfach die Fragen durch und stelle mehr Intimität her. Und das ist eine gute Idee. Das klappt ja auch zuverlässig, wie wir aus der Studie von Arthur Aaron lernen. Aber wenn du dann danach wieder ein Date hast, ja, dann kannst du die Fragen dann nicht mehr authentisch beantworten. Dann sagst du vielleicht nur dasselbe, was du beim letzten Mal auch schon gesagt hast. Ja, es ist wie bei, ich habe mal früher Promi-Interviews gemacht. Das war das Grauen. Du hast halt gemerkt, die kriegen immer dieselben Fragen, die geben immer dieselben Antworten, ganz gelangweilt und ganz geskriptet. Und das ist ja, dann funktioniert es nicht mehr, glaube ich.
Ja. Diese magischen 36 Fragen verlieren also irgendwann ihre Zauberkraft.
Würde ich sagen, ja.
Okay, schade. Ich dachte schon, ich könnte es mir jetzt einfach machen und jetzt mit dieser Liste demnächst zu Dates oder immer zu Dates spazieren. Aber 2 oder 3 weitere Fragen würde ich natürlich trotzdem gerne hören, einfach um mir diesen Fragenkatalog noch besser vorstellen zu können.
Ja, das können wir vielleicht machen. Also hier zum Beispiel Frage 10. Wenn du irgendetwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre das?
Warum ist das eine Frage, die für mehr Nähe sorgt?
Also ich glaube, weil die uns dazu zwingt, über unser Elternhaus zu reden, Geschwister, das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind. Und mehr noch, also ich finde, man kann an der Frage schon gut sehen, wie clever die gestellt ist, weil beim ersten Date ist mal ehrlich, was fragt man da? Man fragt doch zum Beispiel, und was machen deine Eltern so? Kann man, oder?
Ja, oder was arbeitest du? Das sind die Klassikerfragen.
Genau, das sind die Klassikerfragen so. Das heißt, die haben wir schon mal beantwortet, ja? Da spult man wieder nur diese längst aufgenommene Tonspur ab. Aber die Frage, was würdest du daran gerne ändern, erwischt die meisten auf dem falschen Fuß. Das heißt, wie wir gerade vorhin auch, ja, du musst einen Moment nachdenken. Moment mal, was war eigentlich peinlich? Hier auch, was willst du ändern? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das bedeutet, dass du antwortest auf eine authentische Art, auf eine fantasievolle Art und Weise. Ja, deshalb, ich würde Geld darauf setzen, dass genau darin das Geheimnis dieser Fragen liegt.
Okay, wie viel Geld? Egal. Wo wir nun zum Punkt kommen, warum funktionieren diese Fragen scheinbar?
Die funktionieren, weil sie zu Momenten der Selbstoffenbarung führen. Das steht auch in dem Paper drin. Ja? Also man öffnet sich, während man antwortet. Und wir wissen aus der psychologischen Forschung, aus der Soziologie, auch aus eigener Erfahrung, wir Menschen neigen dazu, eine Selbstoffenbarung zurückzuzahlen. Das heißt, der andere öffnet sich, ja, dann öffne ich mich auch. Das nennt man das Gesetz der Reziprozität. Ja. Wir verhalten uns fast immer reziprok, also nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Und deshalb erzeugt dieses Wechselspiel mit den 36 Fragen ziemlich sicher mehr Nähe, mehr Vertrautheit.
Ja. Wir öffnen uns also einem Menschen gegenüber, in diesem Fall dank dieser Fragen, und werden möglicherweise dafür belohnt. Ein eigentlich sehr einfaches Rezept.
Total, ja. Und übrigens, eine Kleinigkeit, die muss ich mal loswerden. In der New York Times stand damals drin, dass man sich danach noch für ein paar Minuten tief in die Augen schauen soll. Also ich habe das überprüft. Davon steht in der Uni-Studie kein Wort, nichts. Ne? Nur so für Fun Fact.
Mhm. Wobei tief in die Augen schauen durchaus beim Verlieben hilfreich sein kann. Wir haben mal eine ganze Podcast-Folge zum Thema Verlieben gemacht.
Habe ich gehört, ja.
Ja, gut. Genau. Also wenn ihr euch verlieben wollt und die Fragen mitnimmt und diese Folge hört, dann klappt das vielleicht auch ziemlich sicher. Aber Jochen, um auf den Fragebogen zurückzukommen, ganz Humbug ist er also nicht.
Nee, natürlich nicht. Natürlich ist das kein Humbug, ja. Das ist ein sehr, sehr guter Einstieg bei einem Date, hundertprozentig. Ja. Und unsere Kollegin von der New York Times hat deshalb total recht gehabt. Die hatte den richtigen Riecher, dass sie diese Liste genommen hat und gesagt hat, ja, die kann man aufs Verlieben, aufs Dating anwenden. Ja. Dass man sich damit immer und in jeden verliebt, das ist natürlich Quatsch, das ist ja klar. Ja. Aber dass man sich damit verlieben kann, dass man die Chancen irgendwie erhöht, würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Mhm. Ja. Ja klar, die Garantie gibt es natürlich auch nicht mit den Fragen. Wenn es in der ursprünglichen Studie gar nicht ums Verlieben ging, dann könnte ich jetzt diese Liste mit den 36 Fragen hier nehmen und sie anderen Menschen stellen, der neuen Mitbewohnerin, den Arbeitskollegen, Eltern, guten Freunden, einfach um sie besser kennenzulernen und näher zu kommen.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe das für eine Geschichte mal gemacht und getestet in einem Selbstversuch. Ich habe einen Teil dieser 36 Fragen meiner 80-jährigen damals 80-jährigen Mutter gestellt. Und ich muss sagen, das war eine fast unheimliche Erfahrung, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mit den eigenen Eltern kann es ja schon eine Tendenz geben, also immer über dieselben Themen zu reden. Ja, einfach, weil man weiß, okay, das läuft, das können wir gut. Aber ich habe meine Mutter noch nie so erlebt wie in diesem Gespräch. Ja, die hatte auf einmal eine ganz andere Körpersprache, eine ganz andere Sprachmelodie. Die ist mir vorgekommen, als wäre sie auf einmal wieder Mitte 20. Das war ein ganz toller Moment, der mir auch sehr geholfen hat, meine Mutter nochmal mit anderen Augen zu sehen. Und ich glaube auch, dass das Gespräch das Verhältnis zu meinen Eltern nochmal auf eine andere Ebene gebracht hat. Ja.
Weil ihr euch durch diese Fragen wahrscheinlich neu kennengelernt habt. Das ist ja ein Plädoyer, das auch mal mit den eigenen Eltern oder anderen Menschen, mit denen man Lust hat, das auszuprobieren. Mhm. Ja, ich fasse an der Stelle ganz kurz zusammen. Die 36 Fragen sind deshalb erfolgreich, beziehungsweise potenziell erfolgreich, weil sie Nähe schaffen. Was dieser Fragebogen und die Art der Fragen ja eigentlich machen, ist nichts anderes als das Gespräch weg vom Smalltalk hin zum Deep Talk, also zu tiefgründigen Gesprächen zu führen. Mhm. Ja, Jochen, was passiert denn bei einem solchen Deep Talk im Gehirn?
Hm, Da gibt es verschiedene Phänomene. Seit ein paar Jahren gibt es die These in der Forschung, dass es zu einer Form von Synchronie im Gehirn kommt. Also dass gewisse Prozesse in bestimmten Hirnregionen synchronisiert werden, sozusagen im Gleichschritt laufen, dass die miteinander Walzer tanzen. So.
Ah, man ist also tatsächlich auf einer Wellenlänge.
Ja, man ist auf einer Wellenlänge, auf einer Gehirnwellenlänge. Ja, klingt gut, klingt romantisch. Wenn ich mir die ganz neuen Studien ansehe, glaube ich inzwischen aber, dass es gar nicht unbedingt an den Fragen liegt, sondern mehr daran, wie gut man einander zuhört. Man sieht zum Beispiel, dass die guten Zuhörerinnen, die guten Zuhörer tatsächlich Synchronie herstellen im eigenen Gehirn, aber auch im ganzen Körper. Galvanischer Hautwiderstand wird synchron, Herzschlag, Atemfrequenz, Körpersprache und so weiter.
Man muss also eher das Zuhören können und vielleicht trainieren oder üben, ja, oder ausprobieren als das Fragen.
Ja, Fragen und Zuhören gehört ja oft zusammen. Ja, aber das ist ein guter Einwand. Also, und wenn man das kontrollieren will, genau, wenn man die Studie von Arthur Aaron nochmal nachkocht, würde man messen, wie gut hört der andere zu und ob das den Effekt mit beeinflusst, würde ich darauf wetten, dass das so ist. Ja. Dann, du hast gefragt, was im Gehirn passiert. Oxytocin spielt natürlich auch eine Rolle. Es gibt eine ganz berühmte Studie aus der Schweiz, wo man Paaren Oxytocin per Nasenspray verabreicht hat. Und siehe da, auf einmal können die konstruktiver streiten, reden viel positiver miteinander, deeper, wenn man so will. Ja, das würde ich sagen, kann man so auf jeden Fall mal als These raushauen. Die körpereigenen Opiate könnten auch eine Rolle dabei spielen. Gibt es auch ein paar Hinweise zu. Ja, das heißt, man fühlt sich besser nach so einem Gespräch. Nicht immer. Es gibt auch tiefe Gespräche, wo man sich nicht besser fühlt hinterher, aber bei den allermeisten tut man das. Das heißt, Deep Talk steigert tendenziell unser Wohlbefinden.
Ja. Deep Talk steigert tendenziell unser Wohlbefinden und oft unterschätzen Menschen, wie sehr solche Gespräche das Wohlbefinden steigern. Mhm. Ich habe natürlich nochmal eine Studie dazu rausgesucht. Ich erzähle sie dir mal ganz kurz.
Gerne.
Und zwar, die Probanden kannten sich vorher nicht und sollten miteinander diskutieren. Ein Teil der Versuchsteilnehmer bekam eher oberflächliche Themen und Fragen. Mhm. Zum Beispiel, was denken Sie über das Wetter heute? Mhm. Die anderen bekamen tiefgründigere Fragen. Zum Beispiel, können Sie beschreiben, wann Sie einmal vor einer anderen Person geweint haben? Mhm. Und bevor die Teilnehmer jetzt mit diesem Gespräch starten sollten, wurden sie gebeten einzuschätzen, wie sie sich wohl in dieser Situation fühlen würden. Mhm. Und Jochen, was denkst du denn? Wie haben sie das eingeschätzt?
Also wenn es da gelaufen ist wie in vergleichbaren Studien, dann werden die meisten wohl sagen, ja, das mit dem Wetter entspannt, das kriege ich hin, ja. Aber mit dem Wein, das ist mir, ja, das wird vielleicht seltsam, wird vielleicht unangenehm, lieber nicht, oder?
Ja, genau so war es. Vor allem die Menschen mit den tiefgründigen Fragen hatten Angst, dass die Situation ja irgendwie unangenehm werden könnte. Und später stellte es sich heraus, sie hatten es total überschätzt. Die meisten fanden die Situation nicht ansatzweise so unangenehm, wie sie befürchtet hatten. Mhm. Vor allem aber, sie hatten unterschätzt, wie verbunden sie sich dadurch mit den anderen Menschen fühlen würden. Und sie hatten nicht damit gerechnet, wie glücklich sie diese Verbundenheit machen würde.
Ja, genau, sehr gut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass man denkt, es wird unangenehm, wird es gar nicht. Dass man denkt, da passiert nicht so viel, aber es macht einen total glücklich. Man hat es nicht kommen sehen. Das ist ein Phänomen, das man ganz häufig hat bei Gesprächen mit Fremden. Und wir haben dazu auch hier eine Folge gemacht schon. Macht es glücklich, mit Fremden zu reden. Ist auch ein cooles Thema, kann man mal reinhören, finde ich. Ja, was du da gerade gesagt hast, ist natürlich ein Plädoyer für mehr Deep Talk im Alltag auch. Und natürlich funktioniert das nur, wenn der andere sich darauf einlässt und wenn er auch innere Kapazitäten, Zeit dafür hat und so weiter. Und wenn das nicht der Fall ist, finde ich Smalltalk besser als gar kein Talk, oder?
Ja, und das kann ja auch ein Smalltalk kann ja auch ein Türöffner für Deep Talk später sein. Mhm. Jochen, hast du denn eine Wundergeheimfrage, nenne ich es mal, um aus dem Smalltalk herauszukommen?
Ja, Wunderfrage weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall drei scheinbar unverfängliche Themen, die dazu führen, dass zuverlässig die Bindung gestärkt wird zur anderen Person. Das gibt's, wurde erforscht. Also erster Punkt ist, man fragt, hey, wie geht's dir? Was war denn los in letzter Zeit so? Es ist nämlich immer ein Näheangebot, immer ein Beziehungsangebot, was auch halbbewusst, vorbewusst verstanden wird von der anderen Seite. So. Zweiter Punkt, klingt ein bisschen komisch, stimmt aber trotzdem, zusammen rumalbern, zusammen lachen. wenn beide gerade in der Stimmung dazu sind. Auch das erzeugt mir Nähe. So, dritter Punkt für Leute, die man schon ein bisschen kennt, schon eine Weile kennt, in Erinnerungen schwelgen. Gemeinsam an schöne oder kuriose Momente denken, sich daran erinnern. Diese drei sind es. Das hat Jeff Hall von der University of Kansas rausgefunden vor ein paar Jahren. Der meinte übrigens auch, Stichwort Smalltalk mit guten Freunden, er sagt, naja, lass das mal, ist keine gute Idee. Wenn du mit einem guten Freund ein paar Mal nur über das Wetter redest, ist er irgendwann kein guter Freund mehr. Ja, also es gibt auch, Smalltalk hat auch seine Gefahren.
Das möchte man hier nicht. Wobei, Jochen, das Wetter draußen ist echt grandios.
Ja, das, ja, genau, um jetzt mal
um einen Upturner am Ende zu haben und zum Smalltalk zu kommen. Genau, aber ich habe natürlich auch eine Wundergeheimfrage. Das ist eine Frage, die mir gefällt oder die zumindest mir gefällt und mir auch schon gestellt wurde. Und zwar lautet die: Was denkst du gerade? Wenn der andere sich darauf einlässt, hat das zumindest bei mir zu sehr, sehr interessanten Gesprächen geführt. Ja, und ob ihr euch verlieben wollt oder euer Gegenüber nur besser kennenlernen wollt, probiert Deep Talk aus. Ob mit den 36 Fragen oder euren eigenen, bleibt euch überlassen. Und der letzte Satz der Kolumnistin, falls ihr auch Romantiker seid und neugierig seid, ob das mit den Verlieben jetzt geklappt hatte mit den 36 Fragen. Dieser letzte Satz war übrigens: Ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, ob wir uns verliebt haben. Nun ja, das haben wir. Aber, und das schreibt sie auch, wir sind verliebt, weil wir uns füreinander entschieden haben. Ja, sehr romantisch. Und das ist ohne Frage ein wunderbarer Schlusssatz. Also bleibt neugierig, redet miteinander. Und falls ihr noch mehr Wissen haben wollt, das PM-Magazin und Schneller-Schlau-Heft gibt es auch am Kiosk. Und ganz neu, die besten Schneller-Schlau-Fragen rund um das Thema Reisen und Geschichte gibt es jetzt auch in Buchform zu kaufen.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.